Während andere für das Klima auf Flugreisen verzichten, fliegen Milliardäre wie Jeff Bezos oder Richard Branson ins Weltall und starten damit den sogenannten Weltraumtourismus. Über die Auswirkungen auf das Klima eines solchen unterhalte ich mich heute mit Franz Prettenthaler. Er ist der Institutsdirektor für Klima, Energie und Gesellschaft vom Johanneum Research. Doch bevor wir beginnen, zunächst eine kurze Werbebotschaft.
Talentgarden hat es sich zum Ziel gesetzt, die Plattform für das europäische Innovationsökosystem zu werden. Im Bereich Corporate Transformation bietet Talentgarden Beratung und Training für agiles Arbeiten, Kulturwandel und mehr Innovationskraft. Schaut auf www.talentgarden.com vorbei und transformiert das digitale Mindset eures Teams für mehr Erfolg am Markt.
Hallo Herr Prettenthaler, ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und es hat ja jetzt in den letzten Tagen recht in Wellen geschlagen, der sogenannte Weltraumtourismus. Die Flüge sind ja erfolgreich verlaufen. Was halten Sie grundsätzlich davon, ganz privat? Also wie waren Ihre Gedanken, als das so losging?
Ja, also ich kann die Empörung vieler Menschen eigentlich gut nachvollziehen. Während keine Woche vergeht, wo nicht viele hunderte Klimatote zu beklagen sind auf der Erde, dass man die Frivolität oder soziale Provokation begeht, seinen 18-jährigen Sohn ins Weltall zu schicken und ein Vielfaches dessen, was ein Bürger, eine Bürgerin im Norden in den wohlhabenden Ländern pro Jahr an klimaschädlichen Gasen ausstößt oder verursacht, also ein Vielfaches davon, das Klima zu schädigen, dass man das seinem 18-jährigen Sohn sozusagen durchgehen lässt, wo die globale Bedrohungslage wirklich für jeden offensichtlich ist mittlerweile und auf der anderen Seite viele Schülerinnen und Schüler auf der Straße stehen und sagen und auch zu Recht sagen, eure Generation, ihr stehlt uns die Zukunft und ihr lässt uns eigentlich kaum noch Möglichkeiten, uns zu entfalten, weil eben das Klimabudget für die Zukunft, also das CO2-Budget, wenn man es so nennen möchte, entsprechend knapp bemessen ist.
Mhm. Ja, das verstehe ich und da verstehe ich die Empörung auch. Jetzt grundsätzlich zu diesen aktuellen Flügen. Jeff Bezos hat ja angegeben, dass seine Rakete mit einer Art flüssiger Wasserstoff und flüssig-Sauerstoff, Treibstoff unterwegs war und damit umweltfreundlicher, klimafreundlicher sei als andere Treibstoffe, die auf Kohlenstoff oder Lachgas basieren. Stimmt das? Ist er jetzt damit sozusagen nachhaltig im Weltall unterwegs?
Erstens glaube ich nicht, dass dieser Wasserstoff klimaneutral hergestellt wurde. Man muss wissen, bei einer Tonne Wasserstoff, wenn er produziert wird, fallen 10 Tonnen CO2 in der Produktion dieses Wasserstoffs an. Das heißt, Wasserstoff per se ist ja noch nicht grün, der muss aus erneuerbaren Quellen gewonnen werden, ja, dann kann man davon sprechen. Nur die Mengen, die hier auch verwendet werden, ist einfach ja jenseits dessen, was ein Normalbürger zur Verfügung haben könnte an Wasserstoff, um seinen ganz normalen Lebensvollzug, da reden wir dann von Pendeln, von Ernährung, von Heizung in der Wohnungen etc. Es gibt eben nur eine bestimmte Menge an Energie, die wir nachhaltig oder erneuerbar ernten können pro Jahr auf der Erde. Und das, was hier für Einzelne verpulvert wird, wenn man so sagen möchte, ist einfach weit jenseits dessen, was dem Einzelnen zusteht.
Absolut. Jetzt die Emissionen, die jetzt durch diese Flüge ausgestoßen wurden, wie lange verbleiben die jetzt in der Atmosphäre? Kann man das ein bisschen definieren? Kann man jetzt sagen, ein Ausflug ins Weltall für 10 Minuten hat oder ins Weltall in die Höhe zumindest hat so und so lange wirklich Einfluss auf die Atmosphäre. Kann man das definieren?
Was man hier auf jeden Fall einmal verlangen müsste, sind ja genauere Untersuchungen und einfach wirklich auch eine Klimawirksamkeitsuntersuchung jeder einzelnen Technologie. Natürlich gibt es hier bereits Werte, und das, was jetzt an CO2 ausgestoßen wird durch die Herstellung der Treibstoffe, das ist ja nur ein Bruchteil dessen, was jetzt wirklich an negativer Klimawirkung von so einem Flug und geschweige denn von vielen solcher Flüge, wenn das in Zukunft sozusagen serienmäßig angeboten wird, verursacht wird. Insbesondere geht es darum, dass man selbst das unschuldige Zusammenbringen von Wasserstoff und Sauerstoff, wo Wasserdampf entsteht, führt, wenn es in einer entsprechenden Höhe passiert, wo das nicht ausregnen kann, also etwa in der Mesosphäre, da reden wir von beginnend 50 bis 65 Kilometer Höhe, führt das zu einer Wolkenbildung, wo normalerweise das nicht mehr stattfindet. Ja, das heißt, wir haben hier Wasserdampf in eine Multiplikation des Wasserdampfes in einer Höhe, wo er definitiv nicht mehr viel verloren hat.
Ja, und was hat das dann für Auswirkungen?
Naja, wir wissen heute sehr, sehr genau, dass die Wolkenbildung eigentlich zu diesem massiven Anstieg des Abschmelzens des Polarkappeneises führt und beiträgt, weil Wasserdampf genauso wie CO2 verhindert, dass Wärmestrahlung in den Weltraum zurückgestrahlt wird. Und das nächste Thema sind die ausgestoßenen Ruß- und Aluminiumpartikel. Das ist jetzt natürlich je nach Technologie ein bisschen unterschiedlich. Aber auch hier gibt es Berechnungen, dass rund 100 Starts 2018 von Raketen 225 Tonnen Ruß ausgestoßen haben in der Stratosphäre. Wo auch gilt, dass dieser Ruß nicht mehr ausregnen kann in der niederen Schichten der Atmosphäre, wo es noch Wetter gibt, da wird das ausgewaschen. Aber wir reden hier von einer Höhe, wo diese Rußpartikel bis zu 10 Jahre sozusagen ihren Schaden anrichten können, je nachdem, ob es Aluminiumpartikel sind oder Kohlenstoffpartikel, haben sie sehr unterschiedliche Wirkungen. Berechnungen gehen davon aus, auch regional unterschiedliche Wirkungen, aber dass die Rußpartikel insbesondere das Abschmelzen der Polkappen weiter beschleunigen, während sie in manchen Gebieten der Erde vielleicht sogar zu einer Abkühlung beitragen.
Jan, könnte ich jetzt ganz provokant gefragt, wäre eine Abkühlung nicht gut?
Ja, natürlich. Das ist ja auch ein Riesenthema zum Thema Geoengineering. Mhm. Nur das sind unguided missiles im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, hier wird Klimabeeinflussung betrieben, ohne Zweifel, wo aber die Wirkungsrichtung erstens regional unterschiedlich ist und auch nicht klar untersucht ist und daher auch wirklich ein höchst sensibles Feld betreten wird.
Kann man das noch definieren? Kann man sagen, was wäre, ist es schlimmer? Ist der Ruß noch schlimmer für die Umwelt, für das Klima? Oder sind es dann doch die ausgestoßenen Emissionsmengen durch diese Flüge? Kann man da ein Ranking erstellen oder ist das im Endeffekt recht gleichrangig?
Ja, man kann natürlich ein Ranking erstellen. Allerdings sind diese Privatinitiativen auch dadurch gekennzeichnet, dass sie wirklich intransparent sind, dass sie nicht klar darlegen, welche Wirkungen in welcher Höhe sie verursachen. Das heißt, was man auf jeden Fall fordern könnte, einmal ist eine für jeden für jede dieser Technologie eine Klimafolgenabschätzung vorzulegen und dann sozusagen nicht wir als Wissenschaftler müssen jetzt dem hinterherhecheln, was hier gemacht wird, sondern wer so massive Auswirkungen auf unseren Planeten plant, zu verursachen. Es geht ja natürlich jetzt nicht um den einzelnen Flug, sondern darum, das kommerziell serienmäßig anzubieten. Also, dass hier nicht mit größerer Vorsicht vorgegangen wird, wundert mich insbesondere auch beim Herrn Bezos, der ja versucht, also sein Unternehmen Amazon durchaus sozial verantwortlich und umweltfreundlich darzustellen und dass das sozusagen aber eher im Bereich Greenwashing angesiedelt sein könnte, wird dadurch unterstrichen, wenn eben so unverantwortlich in einem anderen Bereich agiert wird.
Mhm. Es gibt ja jetzt verschiedene Stimmen auch zu sagen, dass im Endeffekt dieser ganze Weltraumtourismus relativ irrelevant ist für das Klima, weil er einfach natürlich noch in keiner signifikanten Menge durchgeführt wird. Wie sehen Sie das? Kann man das ein bisschen drauf vernachlässigen? Kann man ein bisschen drüber lachen? Oder ist es wirklich eine signifikante Gefahr, um auf die Bemühungen, Emissionen zu reduzieren?
Natürlich ist der Einzelflug jetzt noch nicht die ganz große Katastrophe. Aber man muss ja auch darauf schauen, was macht das mit den Menschen? Und wir haben mit dem Tourismus insgesamt im Transportsektor ein riesengroßes, ungelöstes Problem. Das sind die Flugreisen, die eben anders als der Landtransport im Tourismus ein Vielfaches der Treibhauswirksamkeit entfalten. Nur ein Beispiel, wir haben hier in Österreich mit Touristen aus China, USA und Australien ungefähr 6,4% der Ankünfte. Österreich ist ja ein Tourismus-Hotspot. Aber diese 6,4% der Ankünfte verursachen 50% der Gesamtemissionen des Tourismus. Ja, das heißt, und das sieht man auch sehr schön an den Zahlen von 2020, wo diese internationalen Ankünfte sehr stark zurückgegangen sind, aber die Emissionen überproportional zurückgegangen sind. Ja. Und dieser Gedanke, ich kann jeden Ort der Welt und nun auch sozusagen nicht nur an Land, sondern auch in der Atmosphäre. Ich kann diesen besuchen. Das ist eine Utopie, die wir uns einfach nicht leisten können.
Mhm. Und das heißt, würden Sie es wahrscheinlich bevorzugen, dass es da rechtliche Einschränkungen eines solchen Tourismus gibt, bevor es überhaupt beginnt? Sind Sie der Meinung, dass man da sollte auch die Politik oder andere Stellen tatsächlich rechtzeitig den Riegel vorschieben?
Ja, jedenfalls also im Sinne von eine sehr klare Klimafolgenabschätzung. Das ist eine derart riskante Technologie, wenn man sie multipliziert. Ja, bis jetzt, wenn wir von 100 Starts pro Jahr reden, was ungefähr das Volumen der internationalen Raumfahrt ausmacht, dann ist das noch einigermaßen überschaubar. Aber wenn ich das als kommerzielles Produkt in die Breite und in die Masse bringen möchte, dann braucht es jedenfalls eine derartige Klimafolgenabschätzung.
Also das sollte auf jeden Fall die Bedingung sein an einen solchen Weltraumtourismus, dass man dementsprechend das ein bisschen besser abschätzen kann, nicht wahr?
Richtig. Und dann ist natürlich unabhängig davon, also wenn man das genau beziffern wird können, schon die Frage, die Europäische Union zum Beispiel bemüht sich sehr, der erste klimaneutrale Kontinent der Erde zu sein und auch diese sozialen Fragen gut in den Griff zu bekommen. Also jene, die durch die dringend notwendigen Klimagaseinsparungsmaßnahmen sozial benachteiligt werden, zu entschädigen dafür, dass sie hier einen Beitrag leisten. Und daher wird diese Diskussion, wie viel CO2-Emissionen oder wie viel Klimaschädlichkeit steht den einzelnen Mitgliedern der Gesellschaft zu, wird früher oder später virulent werden und wir müssen uns dieser Frage stellen.
Jetzt utopisch oder mal in die Zukunft geblickt. Wenn jetzt sozusagen dieser Weltraumtourismus weitergeführt werden würde, aber die Raketen würden oder Flugzeuge oder die Raumfahrzeuge würden entsprechend mit Wasserstoff betrieben werden, mit Flüssigwasserstoff, der aus erneuerbaren Energien gewonnen wurde. Kann es dann einen sogenannten nachhaltigen Weltraumtourismus geben?
Wie gesagt, ich bin sehr, sehr skeptisch, weil ja nicht die CO2-Emissionen der größte klimaschädliche Effekt dieser Flüge ist, sondern die Emission von Wasserdampf in den hohen Schichten der Atmosphäre. Dass ich für die weitere Zukunft 20, 40, 50 würde ich es nicht ausschließen, dass es der Menschheit gelingt, einen klimaneutralen Weltraumtourismus zustande zu bringen. Und das wäre natürlich auch ein großes Achievement für die Menschheit, das ich sehr begrüßen würde. Nur wir haben im Moment alle Hände zu tun, den normalen Tourismus, den irdischen Tourismus sozusagen, klimaneutral zu gestalten, sodass sich hier doch ein bisschen die Prioritätensetzung auch ins Treffen führen möchte. Also bevor wir ein neues Problem und ein neues Kapitel der Tourismusproblematik eröffnen, sollten wir die bestehenden Kapitel lösen und hier die großen Herausforderungen angehen.
Wie haben Sie den Eindruck, dass jetzt durch diese neue Art des Tourismus das eigentliche Problem, wie Sie gerade schon sagten, die Flugreisen, dass da so ein bisschen von abgelenkt wird, dass das so ein bisschen wieder dann ins Hintertreffen gerät, wie tatsächlich, welchen Einfluss die haben?
Wenn wir heute von Flugscham sprechen, das ist ein soziales Phänomen und eigentlich viele Menschen sagen, ja, Nachtreisezüge sind eigentlich die politisch korrekte Art zu reisen, wenn ich im Einklang mit den Möglichkeiten der Erde meinen Urlaub verbringen möchte. Und jemand kommt und sagt, na, das Flugzeugreisen, das ist ja Peanuts, denn ich nehme mir heraus, in den Weltraum zu fliegen und verbrauche ein Vielfaches verursache ein Vielfaches an Klimaschädlichkeit im Vergleich zu einer Flugreise, dann wird das relativiert. Das, was derzeit eigentlich doch eine gewisse Monströsität besitzt, nämlich die globalen Flugreisen, und wo wir eigentlich keine technologische Antwort darauf noch haben, wie wir die Klimaschädlichkeit dieser Praxis eindämmen können. Das wird relativiert durch eine noch größere Monstrosität, wenn man sagt, okay, wir setzen uns zu viert in eine Rakete, stoßen verursachen ein Tausendfaches an Klimaschädlichkeit lassen uns einen Tag später wieder auf die Erde fallen.
grundsätzlich wollen ja auch, soll ja auch im Flugwesen der Wasserstoff im Endeffekt eingesetzt werden als Treibstoff und damit soll das Flugwesen klimaneutral werden. Das soll auch bald funktionieren, bald dementsprechend so sein. Wie weit sind wir da tatsächlich, dass dementsprechend die Flugreisen dann auch, also die normalen Flugzeuge, wenn sie dann mit Wasserstoff betrieben werden, ein klimaneutraler Reisemöglichkeit wären?
Ja, auch da sind wir von Klimaneutralität noch ein Stück weit entfernt. Aufgrund dieses Einflusses des Wasserdampfes im Vergleich niedrigeren Schichten der Atmosphäre, aber dennoch auch aufgrund dieses Einflusses. Und Faktum ist natürlich, dass die Kosten doch erheblich steigen werden. Wenn wir Wasserstoff erneuerbar herstellen, haben wir doch einen gewissen Effizienzverlust. Das heißt, wir müssen das Dreifache an Energie hineinstecken, als wenn es uns zum Beispiel gelänge, mit batteriebetriebenen Flugzeugen zu fliegen. Also hier sind durchaus noch verschiedene auch technologische Optionen zu klären, ob nicht auch in diesem sehr eingeschränkten Bereich die sogenannte E-Fuels, also das sind dann sehr wohl Kohlenwasserstoffe, die eingesetzt werden, ihre Berechtigung haben. Da ist, würde ich sagen, das Buch gerade erst aufgeschlagen. Aber natürlich muss sehr intensiv genau an dieser Lösung gearbeitet werden.
Jetzt neben der ganzen Kritik, wenn Sie jetzt die Einladung bekämen, Sie dürfen mit in Richtung Weltall, würden Sie so einen Flug machen?
Nein, das könnte ich, glaube ich, wirklich ausschließen, weil ich denke, jedem Mensch steht es zu, einen Lebensstil zu haben, der ungefähr der von allen Menschen auf der Welt in dieser Form wahrgenommen werden kann. Das ist der Grund, warum ich seit 30 Jahren verzichte, darauf Fleisch zu essen. Ganz einfach, weil ich denke, in Europa und natürlich Nordamerika wird einfach zu viel davon konsumiert. Das ist nicht nachhaltig, das ist nicht mit den Grenzen des Planeten vereinbart. Und da braucht es auf jeden Fall, Gott sei Dank, immer mehr, die das auch so sehen und die sagen, ja, in diesem Bereich verzichte ich darauf. Und wenn man sich darum bemüht, den Weg zur täglichen Arbeit mit dem Fahrrad, zu Fuß oder anders umweltfreundlich zu gestalten, dann kann man sich eine derart kolossale Frivolität aus meiner Sicht nicht leisten.
Vielen Dank, das war jetzt ein sehr eindrucksvoller Abschlusssatz, würde ich sagen, an dieser Stelle. Und damit möchte ich das Gespräch dann auch schon beenden. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute Zeit hatten für das Gespräch. Es ist sehr interessant gewesen und ich bin auch einfach gespannt, wie es weitergeht mit diesem sogenannten Weltraumtourismus, ob es uns wirklich in den nächsten Jahren beschäftigt oder ob es am Ende doch nur ein Zeitvertreib von 2-3 Multimilliardären bleibt, die dementsprechend da dann doch gar nicht so den Hype eröffnen, der vielleicht dann noch heute vielleicht zu erwarten wäre. Vielen Dank, dass Sie heute Zeit hatten.
Sehr gerne.
Danke. Und an euch da draußen vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Hört auch gerne das nächste Mal wieder rein, wenn es um ein anderes, neues, spannendes Thema geht. Bis dahin, ciao, ciao.